Erstes Kapitel. Des widerspenstigen Zähmung. Die Liebe und der Schrecken. Liebesgeschichten laufen meist wie politische Revolutionen ab. Beide folgen dem gleichen Muster. Das Drama der Revolution wird immer ausgelöst von einer Sehnsucht nach Vereinigung. Plötzlich erträgt man es nicht mehr, dass die Gesellschaft geteilt ist, geteilt in Herrscher und Beherrschte, Reiche und Arme, Aristokraten und Bürger, Kapitalisten und Proletarier. Darauf werden alle Missstände zurückgeführt. Die Unfreiheit, die schlechte Versorgung, die Korruption und der allgemeine Sittenverfall. Es sind die Barrieren zwischen den Menschen, auf die sich die Wut des Volkes richtet. Und so wächst die Unzufriedenheit, die Spannung steigt und eines Tages bricht die Revolution aus. Ja, die Revolution. Sie ist fast so etwas Rauschhaftes wie die Liebe. Nach dem Fall der Bastille wird sie zum Freudentaumel und verwandelt sich in ein Fest. Fremde umarmen sich, zerstrittene Nachbarn versöhnen und küssen sich. Eine ungeheure Euphorie ergreift das Volk. Im Rausch des Festes wird die Nation eins und unteilbar, une et indivisible, wie es in der Französischen Revolution heißt. Nie haben die Beteiligten etwas Schöneres und Erhabeneres erlebt. Die Welt hat sich plötzlich verwandelt. Es lohnt sich, in ihr zu leben. Alle verbrüdern sich. Es gibt keine Unterschiede mehr. Die Menschen sind liebenswert. Die Erde verjüngt sich. Man möchte die Zeit von jedem Tag an neu beginnen lassen. Die Welt wird neu erfunden. Das ist ganz ähnlich wie der erotische Liebesrausch. Auch da sieht die Welt in der Ekstase der Liebe wie neugeboren aus. Ab Liebesbeginn zählt eine neue Zeitrechnung und die beiden Liebenden sind wie verwandelt. Was aber passiert mit der Revolution? Wie die Liebenden machen die Revolutionäre sich daran, die neue Ordnung zu festigen. Sie geraten in einen Rausch der Kreativität. Eine neue Verfassung wird entworfen. Das Land wird neu verteilt, die Provinzen neu benannt. Die wichtigen Orte der Hauptstadt werden neu getauft, die Zeit wird neu eingeteilt, die Maße und Gewichte neu geschaffen und die Mode, die Religion, die Feste, ja, die gesamte reale und symbolische Ordnung wird neu entworfen. Das ist die Fortsetzung des Glücks. Dann aber erscheinen die ersten Wolken. Unter den Revolutionären gibt es die erste Uneinigkeit. Soll man die Kirchen in Volksbildungshallen verwandeln oder ist das zu radikal? Soll man den Gottesdienst verbieten und stattdessen dem Volk Vorträge über Volkswirtschaft anbieten? Soll man die Theaterbesuche durch obligatorische Gymnastikkurse im Dienste der Volksgesundheit ersetzen? Es kommt zu einer Spaltung zwischen zwei Gruppen, den Gemäßigten und den Radikalen. Die Radikalen beschuldigen die Gemäßigten, sie würden die Errungenschaften der Revolution verraten. Diese Sünde erscheint umso teuflischer, als das Glück der Revolution so berauschend war. Wenn wir diese Verräter beseitigen, sagen die Radikalen, gewinnen wir das ungetrübte Glück zurück. Und da meldet jemand die Nachricht, einige der Gemäßigten seien geflohen und hätten sich mit den gestürzten Herrschern verbündet. Das überführt sie als Verräter. Jetzt gibt es kein Pardon mehr. Der Wohlfahrtsausschuss lässt die Guillotine aufstellen. Die Revolution vergießt das erste Blut. Das Geschehen wandelt sich zur Tragödie. Die Utopie landet im Terror. Genauso geht es dem Paar. Nach dem rauschenden Fest der Liebe wird die Welt neu gegründet. Im gemeinsamen Hausstand entsteht die eigene Existenz als verjüngt. Hier tritt die Frau als die wahre Wächterin der Revolution in Erscheinung. Auf diesen Zeitpunkt der Neuschöpfung hin hat sie gelebt. Darauf hat sie sich unbewusst vorbereitet. Jetzt geht sie in eine Orgie des Einrichtens auf. Alles wird neu, die Möbel, die Betten, die Wäsche, die Gewohnheiten, der Tageslauf, die Bekanntschaften, die Freundeskreise. Das ganze Leben wird als Gemeinsames neu geschaffen. Eine kreative Euphorie erfasst das Paar. Und sie erleben die Welt als wiedergeboren. Auf ihren Gesichtern liegt ein seliger Glanz, der von innen kommt und sie genießen ihr Glück. Es sieht so aus, als ob es ewig währen könnte. Doch da erscheint eine kleine Wolke der Uneinigkeit, ein Wölkchen, nichts weiter. Soll er ihr zuliebe seine montägliche Pokerrunde aufgeben und durch einen Theaterabend ersetzen? Oder ist das zu radikal? Kein Problem. Für seine Liebe opfert er alles. Die Frage hinterlässt nur ein Kräuseln auf der glatten Oberfläche ihrer Innigkeit. Die Pokerrunde fällt aus. Doch dann stellt sich ein neues Problem ein. Die beiden haben sich die Hausarbeit geteilt. Ist doch klar, in der Nation une et indivisible. Aber ihre Vorstellung von Sauberkeit ist radikal und seine gemäßigt. Er ist immer früher mit dem Putzen fertig als sie. Sie stellt fest, dass er nicht gründlich genug saugt. Sie muss ständig hinter ihm hersaugen. Die Gläser müssen nochmal abgetrocknet werden. Und schließlich entdeckt sie sich dabei, wie sie auch in der Küche und im Bad hinter ihm herwischt. Das endet damit, dass sie doppelt so viel arbeitet wie er. Da er es nicht zu bemerken scheint, setzt sie sich die Jakobinermütze auf und erhebt im Konvent ihre Stimme. »Bürger, Lebensabschnittspartner«, sagt sie, »deine Putzerei genügt nicht den revolutionären Standards.« »Bürgerin, Geliebte und Partnerin«, antwortet er, »du bist im Irrtum. Schau selbst diesen Glanz in der Küche, diese blitzende Sauberkeit im Bad. Und das Schönste ist, ich werde immer schneller damit fertig. Ich arbeite mit der Methode revolutionärer Rationalität.« »Ha, dass ich nicht lache, Bürger! Dass es so sauber ist, liegt darin, dass ich hinter dir herputze. Und deswegen strengst du dich auch immer weniger an.« »Was, Bürgerin? Du kontrollierst heimlich meine Arbeit? Nennst du das revolutionäres Vertrauen? Ist das die revolutionäre Offenheit, die wir uns versprochen haben? Und ist das die revolutionäre Sauberkeit, die die Voraussetzung jeder echten Revolution ist?« In der Folge kommt es zur Bildung zweier Parteien mit je einer Person als Mitglied, die sich gegenseitig beschuldigen, ihre private Utopie, die revolutionäre Liebe, verraten zu haben. In den Augen jeder der beiden Parteien ist diese Sünde umso größer, als die Liebe vorher so rauschhaft und beglückend war. Die Partei der radikalen Sauberkeit erhöht deshalb die Oktanzahl ihrer Anklagen. Da ergreift die Partei der Gemäßigten die Flucht und verbündet sich mit den Vertretern der alten Ordnung aus seiner Kumpelhorde. Das überführt ihn als Verräter der Utopie zu zweit. Die Partei der revolutionären Wächterin hat unwiderlegbare Beweise, dass sich der Verräter mit seinen Kumpeln in der Kneipe besoffen und Hetzreden gegen die Revolution gehalten hat. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo in der politischen Revolution die Guillotine aus dem Schuppen geholt würde. Das ist in der Paarbeziehung nicht möglich, ohne dass das Projekt der Utopie gleich mit enthauptet wird. Gleichwohl vollzieht sich auch hier das perverse Gesetz der Utopie. Beide klagen sich an, die gemeinsame schöne neue Welt der Liebe verraten zu haben. Gerade weil sie so rauschhaft schön war, wiegt die Sünde, sie um eines untergeordneten Problems willen aufs Spiel gesetzt und zerstört zu haben, so besonders schwer. Die Auseinandersetzung darüber, wer schuld ist und wer den Verrat begonnen hat, vertieft die Kluft zwischen den Liebenden. Und was als Verschmelzung und wechselseitige Bestätigung begann, endet in Zwietracht und Terror. Am Schluss ist, was Liebe war, zum blutigen Bürgerkrieg der Ehe geworden. Muss das so sein? Liegt der gleiche Fluch über der Liebe wie über der Revolution? Ist das Glück dazu verdammt, sich gegen sich selbst zu wenden? Oder liegt es wie immer an den Männern? Welchem Gesetz gehorcht diese Tragödie?